Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, die Welt ist im Fußballfieber und ab heute Abend wahrscheinlich auch die Mehrheit der Deutschen wieder. Auch wenn es, ich sag's ganz offen, für mich schwer zu ertragen ist, wie ein Kriegstreiber und Antidemokrat die Weltmeisterschaft in seinem Land für seine Propaganda benutzt. Trotzdem wird wieder gefiebert und gebangt werden und gezittert und geflucht. Am schlimmsten ist es dann in der K.O.-Runde, jetzt geht's immer noch. Aber stellen Sie sich vor, so unentschieden nach einem 120-Minuten-Krimi. Aber ein Sieger, ein eindeutiges Ergebnis steht immer noch nicht fest, muss aber her, also Elfmeterschießen, denn beide können ja nicht weiterkommen. Manchmal geht unentschieden. Manchmal muss man es auch auf den Punkt stellen, muss klarstellen, was nun ist. Der Abschnitt aus dem ersten Johannesbrief, der heute unser Predigttext ist, der sieht sich genau dazu genötigt, klarzustellen, was nun ist. In vielen Fragen des Lebens geht ein Unentschieden, in Fragen des Geschmacks oder der Mode oder der Musik, der Lieblingssportart oder des Lieblingsessens. Aber in Fragen des Glaubens muss man bisweilen klar und deutlich sagen, was nun ist. Das tut Johannes. Der erste Johannesbrief ist kein Allerweltsbrief, sondern ich will mal so sagen, er ist ein Gemeindebrief an konkrete Christen, an Menschen, die im Glauben stehen. Er malt nicht schwarz-weiß, aber er spricht ganz deutlich in drei Gegensätzen: Licht oder Finsternis, Wahrheit oder Lüge, Gottesgebot oder Lieblosigkeit. Ich lese also aus dem ersten Johannesbrief, Kapitel 1, ab Vers 5b, wer mitlesen will. Da schreibt Johannes: Gott ist Licht. In ihm gibt es keine Spur von Dunkelheit. Wir lügen, wenn wir behaupten, wir haben Gemeinschaft mit Gott, aber unser Leben nach der Dunkelheit ausrichten. Was wir tun, steht dann im Gegensatz zur Wahrheit. Gott selbst ist ja im Licht. Wenn wir nun ein Leben führen, das wie er selbst im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft untereinander. Dann reinigt uns das Blut, das sein Sohn Jesus vergossen hat, von jeder Schuld. Wir belügen uns selbst, wenn wir behaupten, uns trifft gar keine Schuld. Dann ist die Wahrheit nicht in uns am Werk, wenn wir aber unsere Schuld eingestehen, ist Gott treu und gerecht. Er vergibt uns die Schuld und reinigt uns von allem Unrecht. Wir machen sogar Gott zum Lügner, wenn wir behaupten, wir haben noch nie etwas getan, wodurch wir schuldig geworden sind. Dann ist Gottes Wort nicht in uns am Werk. Meine Kinder, ich schreibe euch das, damit ihr keine Schuld auf euch ladet. Wenn aber dennoch jemand schuldig wird, dann haben wir einen Beistand beim Vater, Jesus Christus, der ganz und gar gerecht ist. Er hat für unsere Schuld sein Leben gegeben und hat uns so mit Gott versöhnt. Und das gilt nicht nur für unsere Schuld, sondern auch für die der ganzen Welt. Ob wir Gott wirklich kennen, können wir daran ablesen, dass wir seine Gebote halten. Wer behauptet, ich kenne ihn, aber seine Gebote nicht hält, ist ein Lügner. In ihm ist die Wahrheit nicht am Werk. Aber wer sich an sein Wort hält, in dem ist die Liebe Gottes wahrhaft vollendet. Daran können wir ablesen, ob wir in der Gegenwart Gottes leben. Wer von sich sagt, ich lebe in der Gegenwart Gottes, geht damit eine Verpflichtung ein, so zu leben, wie Jesus gelebt hat. Wir beten: Herr, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit, rede zu uns heute Morgen, tröste uns, ermahne uns. Hilf uns, deinen Willen zu erkennen und gib uns den Mut, ihn zu tun. Amen. Ein erster Gegensatz: Licht oder Finsternis. Wissen Sie, Dunkelheit ist ja so ein Bereich, in dem man nicht genau was erkennen kann. Die Polizei tappt manchmal im Dunkeln, ja, auf der Suche nach den finsteren Gestalten. Und dann kennen wir auch so Redensarten wie: im Dunkeln ist gut munkeln. Da gibt es dunkle Geschäfte und düstere Stimmung, finstere Zeiten und Dunkelziffern. Die These über diesem Abschnitt des Briefes steht gleich im ersten Satz. Johannes schreibt, Gott ist Licht und es ist keine Finsternis in ihm. Wenn Gott Licht ist, dann ist er auch erkennbar. Sein Wille ist nicht verborgen, sein Wesen ist offen. Dann kann man ihn finden, heute und hier, auch ohne Geheimwissen, ohne esoterische Flausen. Er ist zu finden, weil er Licht ist. Licht ist erkennbar über Millionen und Abermillionen Kilometer hinweg. Was man in großen Städten nicht kann, ich kann das jedes Jahr im Sommerlager wunderbar, wenn wir mit den Kindern im Wald sind, keine Straßenlaterne ringsherum, ein Sternenhimmel. Schauen Sie mal den Sternenhimmel an, so viele Kilometer weit weg und ganz deutlich zu sehen, das Licht. Dann ist Gott erkennbar und Gemeinschaft mit ihm ist möglich, davon redet Johannes. Das ist sein Thema, Gemeinschaft mit Gott, weil er uns die Schuld vergibt. Weil das, was uns von ihm trennt, weggenommen ist. Und Gott selbst ist ja im Licht, wenn wir nun ein Leben führen, das wie er selbst im Licht ist, dann haben wir auch Gemeinschaft untereinander. Untereinander, wir sind also, sagt Johannes, eine Gemeinschaft von Leuten, die gemeinsam im Licht sind. Das heißt aber auch, dass wir uns gegenseitig erkennen. Stellen Sie sich vor, Sie stehen mit anderen zusammen auf einem ganz dunklen Platz und dann gemeinsam aus der Dunkelheit in ein Licht zu treten, in ein Licht einer Taschenlampe oder einer Fackel oder einer Straßenlaterne, das bedeutet, einander auf jeden Fall anders zu sehen als vorher. Liebe Gemeinde, hinter diesen Versen steckt eine ungeheuer grundsätzliche Anfrage an die christliche Gemeinde, an uns als an unsere Gemeinde auch. Johannes sagt nichts weniger, als dass eure Gemeinschaft als Christen kann und muss und wird sich unterscheiden von anderen. Gemeinsam im Licht zu stehen bedeutet zum Beispiel, zu Fehlern stehen und Schuld eingestehen zu können. Nicht nur die anderen, sondern auch sich selbst im Licht Gottes, im Licht des Kreuzes Jesu zu betrachten. Und ich frage, herrscht in unserer Gemeinschaft eine Atmosphäre, in der man frei sein kann, zu seinem Versagen, zu seiner Vergangenheit, zu seinen Ängsten, seinen Fehlern zu stehen? Bleibe ich dann immer noch Glied dieser Gemeinschaft oder werde oder fühle ich mich dann ausgestoßen? Bist du bereit, einen anderen trotz seiner Schuld so anzunehmen, wie Gott dich angenommen hat? Aber Vorsicht! Vorsicht vor einem Missverständnis. Es geht Johannes nicht darum, uns einzureden, naja, irgendwie sind ja alle nicht ganz fehlerfrei. Ja, jeder macht mal was falsch, ist nicht so schlimm. Nein, überhaupt nicht. Es geht Johannes ganz und gar nicht darum, uns unsere Schuld kleinzureden, sondern uns Gottes Vergebung groß zu machen. Er sagt nicht, nehmt es nicht so tragisch. Wir sind alle kleine Sünderlein, wie man im Karneval manchmal singt, sondern für euch alle ist Christus am Kreuz verblutet. Und darum ein zweiter Gedanke, ein zweiter Gegensatz, Wahrheit oder Lüge. Wir betrügen uns selbst, wenn wir behaupten, uns trifft keine Schuld. Dann ist die Wahrheit nicht in uns am Werk. Wenn wir aber unsere Schuld eingestehen, ist Gott treu und gerecht. Er vergibt uns die Schuld und reinigt uns von allem Unrecht. Wir machen sogar Gott zum Lügner, wenn wir behaupten, wir haben noch nie etwas getan, wodurch wir schuldig geworden sind. Dann ist Gottes Wort nicht am Werk in uns. Liebe Gemeinde, vor Jahren hat man noch gesagt und auf und ab gehört in Deutschland, ihr Christen mit eurem Reden von Schuld und Sünde und Vergebung, das ist doch alles Schnee von gestern. Das sind doch olle Kamellen, das ist kein Thema unserer Gesellschaft. Der moderne Mensch hat dafür kein Verständnis mehr. Nun, diese Stimmen sind inzwischen viel leiser geworden, aber ich frage nochmal, stimmt das überhaupt? Ich glaube das nicht, in dieser Frage bin ich ganz und gar ungläubig. Menschen haben zu allen Zeiten und immer versucht, mit Schuld zurechtzukommen. Kaum einer, den man wirklich ernst nehmen kann, wird sich hinstellen und sagen, ich bin ohne Schuld. Stattdessen haben wir so ganz andere Sätze eingeübt und erfunden. Entschuldigungen zum Beispiel, wie diese hier, das machen doch alle. Solche scheinbaren Entschuldigungen gibt es eine ganze Menge. Bleiben wir zunächst mal bei dieser, das machen doch alle. Aber Schuld wird nicht dadurch geringer, dass andere sie auch begehen. Wenn es in unserer Gesellschaft üblich geworden ist, den eigenen Kontostand zu verehren, anstatt nach dem ersten Gebot Gott allein die Ehre zu geben, wenn man Versicherungen und das Finanzamt betrügt, wenn man die Partner wechselt wie die Unterwäsche, wenn man lästert und hetzt über die anderen hinter dem Rücken, weil es alle machen, dann wird es deshalb noch lange nicht gut. Eine ähnliche Entschuldigung, das mache ich schon immer so. Oder das habe ich noch nie so gemacht. Ich habe gelesen von einer alten Weisheit der Indianer, die besagt, das Gewissen sei wie ein scharfkantiges Dreieck. Bei jeder Sünde beginnt es sich zu drehen und verursacht Schmerzen. Naja, nun könnte man das Bild ausdehnen, wenn man dieselbe Sache immer wieder macht, werden langsam die Ecken stumpf. Dann dreht es sich zwar trotzdem noch, aber es tut nicht mehr so weh. Die älteste Entschuldigung, die kennen wir schon aus der Apfelbaumgeschichte. Ich bin's nicht gewesen. Die haben mich nur verführt. Und die heute angesagteste ist folgende. Ich bin noch nicht erwischt worden. Das ist für viele der Maßstab heute. Und vielleicht nicht nur heute, vielleicht schon immer. Und Sprüche wie das 11. Gebot ist, du sollst dich nicht erwischen lassen, steigen zum Glaubensbekenntnis auf mancher Zeitgenossen. Ich will Ihnen mal eine Geschichte erzählen, eine Begebenheit vor mehr als 10 Jahren. Eigentlich ist es nur eine Lappalie, aber ich glaube, es ist trotzdem ein gutes Beispiel. Als wir, und vielleicht erinnern sich einige von Ihnen und euch noch daran, 2006, glaube ich, war es, zum Gemeindeausflug waren, da waren wir auch in Wir zur Modellbahnausstellung. Erinnert sich jemand daran? Der größte Teil der Gruppe ist ins Rosarium gefahren, nach Sangerhausen. Und ein Drittel aller Teilnehmer, vornehmlich die Kinder und die Erwachsenen, die Eltern, haben sich für die Eisenbahn entschieden. Und da stand ich also mit ca. 50 Menschen an der Kasse in Wir. Und nach gingen alle hinein und die Kassiererin dort und ich, wir zählten alle durch, erst die Erwachsenen und dann die Kinder. Und ein Mann ging durch, den hatte ich vorher in unserer Gruppe gar nicht wahrgenommen. Dann bei den Kindern war auch ein Kind dabei, das ich nicht so richtig zuordnen konnte. Nun habe ich gedacht, bist erst 3 Jahre da, kannst eben auch noch nicht alle kennen. Und wir waren in diesem Jahr wirklich viele mit 150 Teilnehmern. Also wollte ich Bruni Peters, für alle, die sie kennen, fragen, ob sie sie vielleicht kennt, die beiden. Aber drin waren sie nicht mehr zu sehen. Und dann entdeckten wir sie nach ein paar Minuten in einem Nebenraum und waren uns einig, die gehören gar nicht zu uns. Bin ich also hin zu den Menschen und sage zu ihm, sagen Sie, kann es sein, dass ich eben für Sie mitbezahlt habe? Und erst in dem Moment wurde er rot. Vorher kein bisschen, gar nicht. Hätte ich ihn nicht angesprochen und das Geld verlangt, hätte er wahrscheinlich abends noch zu Hause vor seiner Frau oder seiner Mutter oder wem auch immer noch mit seiner Heldentat sich gebrüstet, ja? Verstehen Sie, was ich meine? Ihm war gar nicht peinlich, was er getan hatte. Ihm war nur peinlich, dass er erwischt wurde. Er wusste genau, dass es falsch war, was er getan hatte. Aber dafür schämte er sich nicht. Er wurde erst rot, als ich ihm gegenüberstand. Du, ich sage dir, Schuld wird überhaupt nicht dadurch geringer, dass man nicht erwischt wird. Gar nicht. Aber wie fertig werden mit meiner Schuld? Damit, dass ich immer und immer wieder hinter Gottes Wort zurückbleibe, hinter dem, was ich doch eigentlich als wahr und richtig und gut erkenne. Mit solchen Entschuldigungen komme ich vielleicht vor Menschen durch, schon weit weniger vor mir selbst und schon gleich gar nicht vor Gott. Gemeinschaft mit Gott wird nur nicht dadurch möglich, dass man seine Schuld herunterspielt, sondern dass man sie bekennt, sagt Johannes. Denken Sie an das Evangelium, an das Gleichnis vom verlorenen Schaf und vom verlorenen Groschen. Und direkt darauf folgt das vom verlorenen Sohn, das kennen Sie sicher. Und dieser Sohn, der geht nach seinem großen Crash in seinem Leben nicht zu seinem Vater zurück und hat alle möglichen Ausreden parat. Jesus erzählt nichts davon, dass er sich vorher noch mal wäscht und sich die Haare kämmt, damit er einigermaßen passabel und nicht ganz so offensichtlich daneben gelegen vor seinem Vater auftauchen kann. Der geht einfach zu seinem Vater, so wie er ist, und er bekennt ihm seine Schuld. Und unser Text sagt, wir belügen uns selbst, wenn wir unsere Schuld leugnen. Wir machen sogar Gott zum Lügner, aber wenn wir unsere Schuld bekennen, ist Gott treu und gerecht. Und er vergibt uns gern, denn Jesus ist für die Schuld aller Menschen ans Kreuz gegangen, schreibt Johannes. Liebe Gemeinde, das Kreuz Jesu ist die Ermöglichung der Wahrheit, weil ich mich trotz meiner Schuld geliebt wissen darf. Weil er das Liebste für mich gibt, seinen Sohn. Paulus schreibt einmal, Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Vor ihm muss ich mich nicht selbst belügen und muss auch nicht andere belügen. Kann einen neuen Umgang mit meiner Schuld finden. Das ist es, was die Bibel uns anbietet, immer wieder. Und was sie uns zusagt, Vergebung und Neubeginn vor Gott. Und das kann, und das will, und das wird dann Früchte tragen. Und das ist der dritte Gegensatz, Gottes Gebot oder Lieblosigkeit. Wer behauptet, ich kenne ihn, aber seine Gebote nicht hält, ist ein Lügner. In ihm ist die Wahrheit nicht. Aber wer sich an sein Wort hält, in dem ist die Liebe Gottes wahrhaftig vollendet. Daran können wir ablesen, ob wir in der Gegenwart Gottes leben. Wer von sich sagt, ich lebe in der Gegenwart Gottes, geht damit eine Verpflichtung ein, so zu leben, wie Jesus gelebt hat. Es ist eben doch alles wie beim Fußball, liebe Gemeinde. Das Runde muss irgendwann ins Eckige. Wenn dein Glaube immer nur den Ball im Mittelfeld hin und her schiebt und sich auf die Selbstverteidigung des eigenen Strafraums beschränkt, dann kannst du nicht gewinnen. Johannes sagt, die Vergebung und die Versöhnung wird Früchte tragen im Umgang miteinander. Wer mit Gott versöhnt ist, kann nicht unversöhnlich leben. Gottes Liebe will, so steht es hier, in uns vollendet werden. Verstehen Sie, was Johannes sagt? Er sagt, darin erst kommt Gottes Liebe wirklich zum Ziel, wenn seine Liebe, die sich am Kreuz erweist, in unserem, in deinem und meinem Leben Früchte trägt. Wenn uns auch dann nicht die Puste ausgeht, wenn im Verhältnis zu anderen Menschen, zum Partner, zu Freunden, es mal in die Verlängerung geht und es mal anstrengend und auf die Knochen geht. Wenn seine Vergebung unser Leben und unser Vergeben prägt und wenn wir aufhören, uns herauszureden, sondern nach seinem Gebot schwarz, schwarz und weiß, weiß sein lassen. Dazu gebe Gott euch Mut und Ehrlichkeit und Ausdauer. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus zum ewigen Leben. Amen.